Was die kleine Momo konnte wie kein anderer, das war zuhören. Das ist nichts Besonderes, wird Ihnen vielleicht mancher Leser sagen. Zuhören kann doch jeder. Aber das ist ein Irrtum. Wirklich zuhören können nur ganz wenige Menschen. Mit diesem Ausschnitt aus Michael Endes Momo möchte ich euch heute ganz herzlich im Denkraum begrüßen. Ja, der Michael Ende, der hat es als eine ganz besondere Fähigkeit beschrieben, das Zuhören. Und ich glaube, wir können ergänzen, dass es auch eine besonders wichtige ist. Gerade in der heutigen Zeit, in der ja irgendwie viele Menschen einsam sind, sich alleine fühlen, sich vielleicht sogar unverstanden fühlen. Und das Ganze nicht nur in der kalten Jahreszeit, in der wir uns gerade bewegen, und auch nicht nur in Bezug auf ältere Menschen, sondern im Grunde das ganze Jahr über und bei Groß und Klein. Mein heutiger Gast hat sich in dem Zusammenhang eine ganz wichtige Frage gestellt, nämlich, was können wir gegen diese Einsamkeit tun? Und die Antwort, die hat viel mit der Romanfigur Momo zu tun, die ihn, soweit ich weiß, bis heute inspiriert. Er hat den sogenannten Zuhörraum ins Leben gerufen. Das ist ein kleiner, mobiler Raum, aktuell steht er in München, in dem eines getan wird. Es wird zugehört, und zwar bewertungsfrei zugehört. Ich freue mich heute in diesem Gespräch unglaublich, mehr über diese besondere Fähigkeit des Zuhörens zu lernen und vor allem mehr von diesem spannenden Projekt zu erfahren. Herzlich willkommen dem Initiator Michael Spitzenberger.
Wow, vielen Dank, Hanna. Danke sehr. Ja, schön, dass wir uns über Zoom zumindest.
Genau.
Letzte Woche wollten wir uns ja wirklich sehen, im Zuhörraum auch das alles aufnehmen. Es ist halt so, wie es ist. Aber trotzdem vielen Dank für die Einladung.
Ja, gerne. Du sagst es, Michael, ich wollte nach München reisen und bin dann leider erkrankt. Das ist insofern schade, weil mich natürlich ganz besonders interessiert hätte, wie sich das anfühlt, in so einem Zuhörraum zu sein. Man, optisch kenne ich ihn, ich hab ihn bildlich vor Augen sozusagen. Aber ich glaube, das Gefühl, in so einem Raum zu sein, ist schon nochmal was Besonderes. Magst du uns mal mit in diesen Raum vielleicht nehmen? Wie sieht der aus für diejenigen, die den jetzt noch nicht kennen? Was ist da drin? Was für eine Atmosphäre ist da? Was steckt da alles drin in dem Zuhörraum?
Ja, die meisten von der Größe her, gerade Frauen, sagen einmal, gestern habe ich mit jemandem gesprochen, das ist ein schönes Stübchen oder Häuschen oder Bäumchen. Es ist relativ klein, man kann sich vorstellen, 2,80 Meter lang und 2,40 Meter breit. Das scheint nicht groß zu sein, aber wenn man in diesem Raum ist, dann fühlt man sich sofort geborgen. Wir haben es auch so konzeptioniert, wir haben das über 3 Jahre geplant. Wir waren auch mal Preisträger von BMWF 2021. Wo wir dann auch die Möglichkeit hatten, mit einem Professor, Christoph Rodatz, der seit über 30 Jahren Atmosphäre öffentlichen Räumen erforscht, kann man auch erforschen. Und da haben wir über verschiedene atmosphärische Räume gesprochen und auch Annäherung an diesen. Und das haben die Studentinnen der TU München Lehrstuhl konstruieren und feststellen. Auf jeden Fall ganz tolle Menschen. Die haben das wunderbar umgesetzt, dass dieser Raum ein, wenn er noch so klein ist, einen öffentlichen Bereich hat, wo auch die Kaffeemaschine steht und dann kannst du 2 Stufen gehen und kommst in diese Rundung, und eigentlich in diesen Zuhörraum, offenen Vertrauensraum.
Du hast auch wie angesprochen, gell? Die Kaffeemaschine ist was Besonderes bei euch.
Ja, das ist was ganz Besonderes, weil ich erstmal Kaffeeinhaber bin. Das hat sehr viel mit auch Kaffee Suspeso zu tun. Das hängt mit meinem Eichstendierbrett zusammen oder unserem Eichstendierbrett. Und wir verschenken dort den Kaffee. Ich kenne Pasquale von, ist der Deutschlandchef von La Marzocco. Und ich habe ihm nur geschrieben per E-Mail, du Pasquale, ich habe wieder eine neue Idee, einen Zuhörraum auf einen Platz stellen. Ich glaube, 2 Minuten später hat Pasquale, der aus Neapel kommt, die Geburtsstadt von Café Sospeso, hat er mich, ja, du bekommst eine Maschine. Also das war so eine Herzensverbindung, wo ich sage, Pasquale, doch, du kriegst die beste Maschine. Also wir haben jetzt eine Maschine, darf gar nicht sagen, wie teuer die ist. Aber auch diese Maschine zieht die Menschen an. Und dann, um es nur zu verstehen, wir haben versucht, möglichst den Blumenstrauß aufzumachen und den Menschen etwas, einen Raum zu geben, wo sie neugierig sein können. Und das fängt schon mit der Architektur von außen an. Es ist ein Raum, der einfach neugierig macht und der auch die Menschen anzieht, besonders die Kinder und Jugendlichen. Und das freut uns ganz besonders.
Hilf mir mal mit dem Café Sospeso. Das ist italienisch, höre ich raus. Ja. Für was steht das genau? Du hast da eine besondere Interpretation davon.
Ja, Café Sospeso heißt übersetzt der aufgeschobene Kaffee. Mhm. Nach dem Ersten Weltkrieg war in Neapel die Not sehr groß und es gab die Kluft zwischen Arm und Reich. Die Reichen, so wie die Italiener sind und ihr Herz an der richtigen Stelle haben, haben einfach einen zusätzlichen Kaffee bezahlt. Und der Barista hat ihn sozusagen an einer Kreidetafel angestrichen, also einen Strich gemacht. Und dann kam jemand rein und der sagte eben nur Kaffee, Kaffee Sospeso. Und dann bekam er diesen kostenlosen Kaffee. Weil diese Kaffeekultur und auch der zentrale Ort der Bar in Italien sehr wichtig ist, wurde diese Tradition weitergeführt. Und die haben wir abgeleitet. 2015 habe ich ja mit anderen Menschen am Haken initiiert. Und 2019, kurz vor Corona, haben wir es dann umgetauft in Hey Spendierbrett, wo wir einfach die Geste in Ladengeschäften weiterführen. Du zahlst für den Nächsten. Das ist so ein kleiner Random Act. Wir haben jetzt, glaube ich, an 100 Geschäfte, die da mitmachen. Und wir verlangen auch keine Teilnahmegebühr, sondern wer diesen Impuls hat, anderen Menschen diesen Raum wiederzugeben, das eine gibt und der andere nimmt, Es kostet sehr viel Zeit, weil einfach die Erklärung notwendig ist, was dieses kleine Brettchen, schon Brettchen, Brettchen ist. Deshalb gibt es natürlich immer wieder auch Verwerfungen. Ich habe anscheinend mal gesagt, dieses kleine Bettchen ist der Spiegel der Gesellschaft. Das passiert, mittlerweile machen wir es ja fast Jahre, es passiert jede Geschichte an diesem
Bett. Wahnsinn. Das heißt, man bezahlt für zwei Produkte, jetzt in dem Fall ist es der Kaffee, es kann aber auch was anderes sein in der Bäckerei. Und der Nächste, der dann eben zu Besuch kommt oder da etwas kaufen möchte, der wird mehr oder weniger überrascht und bekommt dann etwas umsonst, weil es von dem Vorherigen schon bezahlt wurde.
Genau. So was wichtig, auch wie jetzt in dem Zuhörraum, es geht nicht um eine materielle Bedürftigkeit, sondern es geht per se um eine Bedürftigkeit, weil ein Geber hat auch ein Bedürfnis zu geben und ein Nehmer. Wir haben auch Menschen, die, sage ich mal, sehr wohlhabend sind, aber ihr Portemonnaie vergessen, dann haben die sich auch was genommen und beim nächsten Mal aus Dankbarkeit hängen sie halt zwei Sachen. Man kann da jede Geschichte erzählen. Wichtig ist, dass wir merken, dass wir ja eine Gesellschaft sind und es geht nicht um das Monetäre, sondern es geht um die kleine Geste. Man kennt es vielleicht, man geht als Kollegen Mittagessen, dann ist doch viel schöner, wenn der eine Kollege für alle bezahlt und am nächsten Tag zahlt der nächste Kollege auch für alle. Also man hat sich immer gegenseitig eingeladen, also passiert es nicht viel. Oder es gab eine ganz schöne Geschichte, als wir die Markenentwicklung für Brot am Haken gemacht haben, hatten wir eine 17-jährige Praktikantin und wir gingen auf eine sehr schöne Skihütte in die Berge. Und weil ich das Betten machen überhaupt nicht mag, habe ich gesagt, Hanna, sie hieß auch Hanna, ich schenke dir das Bett machen. Und Michael, das musst du da wirklich tun. Doch, ich mag das nicht und deshalb schenke ich es dir und deshalb mache ich es besonders gut. Dann habe ich sie ihr gemacht, wirklich besonders gut, so schön habe ich noch nie Bett gemacht. Und kurze Zeit später sagte sie zu mir, Michael, ich mache dir auch dein Bett. Also im Prinzip ist nichts passiert, aber die Emotion, was dazwischen passiert ist, allein die Geschichte habe ich bestimmt schon 100 Mal erzählt, weil sie einfach so schön ist. Es muss nichts, der Ausgleich, der Austausch muss nicht monetär sein. Es geht um den Gedanken, wie, glaube ich, Cicero oder wer auch immer, welcher Philosoph es gesagt hat, der Gedanke hinter dem Geschenk oder hinter der Haltung oder hinter der Handlung ist eigentlich das Entscheidende. Genau. So kamen wir dann zum Zuhörraum.
Ja. Und bei dem Zuhörraum geht es auch nicht um das Monetäre. Das ist ein ehrenamtliches Projekt, glaube ich. Das heißt, es gibt also sowohl den Kaffee als auch das Zuhören kostenlos.
Genau. Also wir sagen immer, wir verschenken die Zeit und wir verschenken den. Und das macht was mit den Menschen. Wir haben auch keine Absicht dahinter, sondern auch, wie du Momo beschrieben hast, Momo sitzt einfach nur im Amphitheater. Sie hat keine Absicht, dass da jetzt hoffentlich kommen da Menschen, nicht kann ich mit denen reden oder zuhören, sondern sie ist einfach da. Das praktizieren wir auch. Es gibt ZuhörerInnen, die sehr gestresst sind, die auch Unternehmen haben und sagen, ich bin eigentlich froh, wenn keiner kommt, dann habe ich meine Zeit für mich. Also dann schenke ich mir Zeit. Also mittlerweile nimmt eine, die es mir erzählt hat, ganz bewusst ihr Handy schon gar nicht mehr mit, dass sie nicht in die Versuchung kommt, sich die Zeit zu nehmen, indem sie eigentlich nur rumsurft, sondern sie will sich Zeit schenken und wenn jemand kommt, dann verschenkt sie Zeit.
Und das Schöne ist, dass das Schenken, das hast du gerade in dem Nebensatz schon gesagt, ja nicht nur dem Beschenkten etwas Schönes gibt, sondern auch demjenigen, der etwas gibt. Ich glaube, das ist vielleicht bei den Ehrenamtlichen, ich weiß nicht, was du da für Rückmeldungen bekommst, aber ich stelle mir das so vor, dass die da auch sehr viel mitnehmen von der Zeit, die sie anderen schenken.
Ja, wir haben natürlich eine gewisse Haltung. Du hast es kurz angesprochen, dass wir nicht bewerten, aber die Haltung ist noch intensiver zu betrachten. Deshalb entwickeln wir gerade auch dieses Momo-Training, kommen wir später drauf. Es geht wirklich darum, immer in Balance zu sein. Also die Natur will in Balance sein, die Wirtschaft will in Balance sein, die Gemeinschaft will in Balance sein, die Gesellschaft. Und so ist es auch beim Zuhören in einer Beziehung, also in einem Zweier-Tier, dann viel von zwei. Das heißt, wenn die Balance nicht mehr stattfindet, steht ganz schnell ein Opfer-Retter-Denk oder ein egal was. Das heißt, der andere wird, der Zuhörer wird dann relativ schnell das Gefühl haben, dass es kostet mich Energie. Und mein Ausbilder hat uns immer erklärt, dass du an dir Energie geben. Also die menschliche Beziehung, die ja dahinter steht, also das Zuhören ist ja nur der Schlüssel für mehr Beziehungsfähigkeit, dass ich überhaupt bereit bin, in Beziehung zu treten. Wenn ich das nicht zuhöre, dann kann ich nicht in Beziehung treten. Und von daher, es gibt sogar einige, die sagen, Michael, eigentlich müssen wir euch Geld geben, dass wir hier sind.
Wahnsinn. Das heißt, beschreibt das nochmal, es wird nicht bewertet sozusagen. Das heißt, es kommen Menschen dorthin, die sprechen einfach, die sprechen vielleicht über Probleme, aber auch mal über eine Freude, auch mal über das, was sie einfach gerade im Alltag wahrscheinlich bewegt. Und dann ist die Aufgabe der Zuhörerinnen und Zuhörer, zum einen nicht zu bewerten. Und was sind noch so Qualitäten dieser Zuhörer?
Dasein.
Das.
Die größte, also ich beschreibe es, es gibt einen Hospizdienst in München, der heißt Dasein. Und, als Hospizbegleiter in den letzten Tagen deines Lebens brauchst du da eine Bewertung, brauchst du da einen Tipp, brauchst du da einen Ratschlag, wie es dann weitergeht, sondern im Prinzip hast du dich damit committed und dich einverstanden erklärt, dass du da bist. Aber da ist auch in der Hospizausbildung wichtig, dass du dich selbst als Persönlichkeit nicht verlierst, dass du dich aufopferst, sondern dass du da bist. Und wenn derjenige mal einen zärtlichen Handhaltung oder eine Berührung oder ein Zuhören oder wenn er sagt, Mensch, es muss jetzt raus, 70 Jahre lang habe ich das in mir getragen, es muss von meinem Tod aus, dann ist es so. Und diesen Raum sollten wir uns allgemein in der Gesellschaft als Mensch geben. Brené Brown, der schöne TED-Talk, Verletzlichkeit macht stark. Das heißt, wenn wir uns nicht ganzheitlich zeigen, dann werden wir immer nicht nur ich selber, sondern andere, weil er weiß ja nicht, wer ich bin. Und das ist die Haltung, wir wollen wissen, wer bist du, Anna? Ich will dich verstehen. Warum bist du so? Also die Verständnisfragen, die sind im Zuhörraum erlaubt. Also wir können im Zuhörraum nicht so weit gehen, wie es im Momo beschrieben ist. Das würde die meisten Menschen schon etwas verwirren und sagen, was ist jetzt los? Aber die Haltung dahinter, dass ich wirklich da bin für den anderen zu einer gewissen Grenze zu sein, das ist schon gegeben. Und das Trainieren auch, wir sind ja jetzt über 35 und wir haben jetzt, ich glaube gestern habe ich gezählt, 16 auf der Warteliste, weil wir einfach mehr aufnehmen können, weil wir dann auch diesen Raum nicht mehr halten können. Weil es wird dann sehr komplex von den Persönlichkeiten. Ja, jeder hat seine eigene. Das heißt, jede Persönlichkeit agiert auch anders im Zuhören. wir haben gewisse Strukturen und Haltungen, aber was er dann im Gespräch macht, was ihn dann antriggert. Viele sagen auch, Mensch, ich komme immer den und den als Erzähler. Ah, okay, irgendwann wachen sie auf und sagen, ah, das ist vielleicht was mit mir zu tun. Also wir haben in unseren Meetings, können wir feststellen, dass jeder seinen richtigen Erzähler bekommt. Das hört sich jetzt ein bisschen spooky an, aber wir sagen, oder ich sage ganz besonders, die Natur oder die Schöpfung, die irrt sich nicht und die macht nichts aus Zufall. Auch eine Begegnung wird nicht zufällig gemacht. Auch, dass wir uns jetzt begegnen, dass ich dich auf LinkedIn gefunden habe, ich kann ja schon gar nicht mehr sagen, aber ich danke dafür, dass wir jetzt zumindest über online uns begegnen.
Ja, das Thema Begegnung, das weißt du, Michael, auch in meiner Arbeit ganz zentral. Ich stelle mir die Frage und die kam jetzt wieder hoch. Ich habe im Bayerischen Rundfunk, wurde ja auch über euch berichtet und der Zuhörraum vorgestellt. Und spannend fand ich darin eine Lehrerin, die auch ehrenamtlich bei euch zuhört und die so ein bisschen den, nicht einen Konflikt beschrieben hat, aber so zumindest eine Einstellung, die sie von der Schule her kennt, dass wenn Schülerinnen und Schüler ihr etwas abliefern, dass sie natürlich die Funktion und die Rolle auch hat, das zu bewerten, was sie da abgeliefert bekommen hat. Und ich glaube, das ist doch eine zentrale Frage, auf die ich auch noch nicht abschließende Antwort gefunden habe. Inwiefern wollen Menschen vielleicht auch manchmal eine Bewertung haben? Also sagen wir mal, jemand hat eine Herausforderung, ein Problem, hat irgendeine Aufgabe zu lösen und geht damit zu einem anderen Menschen und möchte gehört werden, möchte gesehen werden. So, jetzt könnte man ja auch argumentieren, und das habe ich da so ein bisschen rausgehört, zu diesem Zwiespalt, aber vielleicht kommt er auch zu mir, um jetzt eine Lösung präsentiert zu bekommen oder um zu erfahren, was ich denn jetzt dazu denke. Also so könnte man das Zuhören ja auch begreifen als etwas, als einen Austausch, bei dem ich meine Meinung und in dem Fall auch meine Bewertung vielleicht da reingebe, um gemeinsam eine Lösung zu finden.
Ja. Wir leben ja in der Dualität. Ich sage immer, ich glaube, das haben wir zu akzeptieren, auch zu sehen und zu hören, dass beide Seiten ein Teil des Lebens sind. Wir achten immer nach der Sonne, immer nach mehr, aber auch das Weniger ist ganz wichtig. Die Krise ist auch wichtig, um weiter zu wachsen. Also ein Mehr, ein Mehr, ein Mehr. Nach der Spitze von Mount Everest gibt es einfach nichts mehr. Wenn ich da weitersteige, dann falle ich runter. Also das heißt, ich muss auch mal wieder runtergehen. Und das Leben an sich ist paradox. Du brauchst Plus und Minus, damit Energie entsteht. Nur ein Pluspol bringt nichts. Also kommt keine Energie raus. Das heißt, wenn du die andere Seite akzeptierst, auch die andere Seite deiner Persönlichkeit, und die verstecken wir oft, wenn ich die nicht nur akzeptiere, sondern heraufhole und mich ganz zeige, dann kann wirklich das entstehen, die Energie entstehen, die für den Michael oder für die Anna auch dient. Woher geht's? Weil sobald du, manche Psychologen nennen das innere Kind, ist es eigentlich völlig wurscht, wie du es bezeichnest, sondern wichtig ist, dass alle Anteile von dir erlebt werden wollen. Fertig. Also, und wenn diese Anteile so sind, und wenn ich manche Ecken habe, die meiner Frau nicht gefallen, dann muss ich sie trotzdem zeigen, weil wenn ich entdecke, dann zeige ich einen Menschen, der eigentlich nicht da ist. Also wir wissen ja oft, der Beobachter sieht mich anders als ich selber. Das ist ja das Paradoxon schlechthin. Immer wieder sagt man, kannst du mich mit dir spiegeln? Wie siehst du mich gerade? Wie nimmst du mich wahr? Welche Gesten mache ich? Rhetorikkurse und bla bla bla. Aber es gibt keine Zuhörkurse. Deshalb haben wir jetzt an Zuhören. Zuhören ist viel interessanter. Reden. Wir stürzen uns immer auf Reden, auf Rhetorik. Kann ich den Menschen überzeugen? Es gibt nichts zu überzeugen. Ich war wirklich sehr, sehr lange in großen Krisen und auch Therapien. Ich hatte zum Schluss einen Menschenfreund, der gar kein Therapeut war, aber selbst sein Willen kam noch wie so ein kleines Staubkörnchen in meine Persönlichkeit. Er stört. Es ist wie so ein kleiner Speisel, den du mit dir einfängst, der kann sich entzünden, der kann eine Eiterbildung, der kann bis zu einer Blutverbindung führen. Also das heißt, im Umkehrschluss, Mund halten, zuhören, da sein.
Das heißt, von beiden, Das heißt, von seitens des Erzählers, also wenn wir in der Rolle des Erzählenden sind, in der wir ja durchaus auch häufig sind, wünschst du dir so ein bisschen diese Verletzlichkeit, dieses Zeigen der gesamten Person? Also was steckt eigentlich in diesen Menschen alles drin? Nicht nur vielleicht die Erfolge oder das Oberflächliche, das auf den ersten Blick Sichtbare, sondern vielleicht auch das, was dahinter steckt und was damit in Verbindung steht, was vielleicht jetzt nicht besonders erfreulich ist auf den ersten Blick. Also so dieses Thema Verletzlichkeit, Vulnerability, Brené Brown, so diese das ganzheitliche sich zeigen. Und dann seitens des Zuhörers, da bin ich jetzt noch nicht weitergekommen, wie inwiefern du sagst, wir denken sehr in dieser Dualität, also in dem Entweder-Oder, so verstehe ich dich, ne? Also entweder ganz schweigen, also wie Momo jetzt ja auch in dem Buch, die gar nichts sagt, oder dann dieses ständige Bewerten. Und so wie ich dich verstehe, du sagst, es muss eigentlich etwas dazwischen geben, wo man vielleicht auch so ein bisschen ein Bewusstsein für das eigene Verhalten bekommt, um sich dann selbst so ein bisschen regulieren zu können und natürlich in Gesprächssituationen auch mal etwas mit reinzugeben und auch mal eine eigene Perspektive reinzugeben. Das kann ja durchaus bereichern. Aber eben dann auch den Moment zu erkennen, indem man sich dann vielleicht eher zurückzieht und dann eben diesen Raum gibt.
Genau. Ich meine, es gibt ja verschiedene Stufen des Zuhörens, die brauchen wir jetzt nicht mehr hier runterreden. Aber letztendlich ist, wenn du mir etwas erzählst, habe ich nicht am Anfang gleich meine Meinung will, an diesem Anfang behaftet bleiben, weil du spürst in der Beziehung, dass ich dir gar nicht mehr zuhöre, sondern dass ich nur noch meine Antwort vorgebe, damit dir meine Antwort presst. Also letztendlich, die Kultur der Asiaten ist ja eine ganz andere. Ich habe mal eine Hotelkaufmannslehre gemacht und da war ich fasziniert von einem japanischen Tisch von 12 Menschen, die wirklich zugehört haben. Da hat einer gesprochen und die anderen 11 haben zugehört. Und die haben so lange zugehört, bis er wirklich, dass sie das Gefühl hatten, jetzt hat er zu Ende gesprochen. Dann kommt das Magische, nicht sofort zu reagieren. Manche Rhetorikkurse sagen, 21, 22, 23, einfach mal ein bisschen Luft holen. Und auch das Gehörte sacken zu lassen, damit es ankommt. Das heißt, manche sehr komplexen Dinge, die brauchen vielleicht sogar 10 Sekunden, bis sie ankommen. Ich hatte jetzt am Sonntag mit meiner Frau einen ganz großen Streit, weil ich das, was sie mir erzählt hat, das ist so lange bei mir angekommen, dass sie nichts gesagt hat. Und sie sagt, kannst du eigentlich mal antworten mit deinen bewertungsfreien Zuhören? Aber ich habe gespürt, es ist noch nicht reif, dass ich antworte. Und wir geben uns einfach nicht mehr selbst diese Lücke nicht. Wir geben sie uns nicht. Wir wissen am Telefon, wenn ich da nicht sofort eine Antwort, dann heißt er, ist die Verbindung, hallo, bist du noch da? Und das ist eigentlich dieser Raum, den du genau beschreibst von zwei Polen, sprich von zwei Menschen. Wenn wir miteinander sprechen, ist dazwischen die Beziehung und das ist der Raum. Und da dürfen wir beide eintreten. Aber du darfst nicht in meine Persönlichkeit eintreten, dann würde ich sauer werden und ich darf nicht in deine Persönlichkeit. Das ist mit Ratschlägen oder mit Tipps. Ich sehe natürlich, Hanna, vielleicht schau doch mal, wie sieht denn dein Zimmer aus? Kannst du mal dein Bücherregal ein bisschen, das sieht doch viel besser aus beim nächsten Podcast, wenn es alles strukturierter ist oder was auch immer. Aus meiner Sicht sage ich dir etwas. Aber wir sagen immer, ich liebe meine Frau Göttisch, aber wir sagen, nach 23 Jahren, wir kennen uns nicht. Weil wir wissen ja selbst nicht, wer wir sind. Die große, ominöse Erleuchtungsfrage, wer bin ich, die stellt sich ein ganzes Leben. Also wie kann ich dann überhaupt glauben, dass ich jetzt dich, Hanna, kenne oder meine Frau Sonja? Es ist doch, aber wir glauben, dass wir es können. Und deshalb geben wir Tipps und Ratschläge. Ich meine jetzt auf der Sachebene, einen Tipp zu geben, ist doch auf jeden Fall, wenn du mich fragst in München, wo gibt's denn ein schönes Hotel? Natürlich gebe ich dir einen Tipp. Aber es hat nichts mit deiner Persönlichkeit zu tun. Aber sobald es wirklich um die Persönlichkeit geht, da haben wir uns, glaube ich, als Mensch zurückzunehmen, da zuzuhören.
Glaubst du, das ist auch möglich bei Fremden? Ich frage das deshalb, weil ich die Erfahrung gemacht habe, dass es dieses, sich diese Pause gönnen, auch mal diese Pause aushalten, weil das ist ja durchaus auch ein Aushalten, das man üben darf, dass das natürlich besonders gut gelingt, wenn man einen Menschen um sich hat, zu dem man Vertrauen hat. Also in dem ein Raum da ist, in dem eine vertrauensvolle Atmosphäre herrscht. jetzt, wenn ich einem Fremden begegne oder einfach vielleicht auch mal bei der Arbeit oder einfach sozusagen alltägliche Gespräche führe, die jetzt nicht besonders tiefgründig sind und wo man sich nicht extra in einen Raum dafür setzt. Inwiefern ist das in der Praxis umsetzbar? Was brauchen wir dafür?
Ja, wir kommen ja mal vom alten Denken. Wenn ich dir jetzt die Dinge sage, was wir brauchen, dann hört sich das erstmal ein bisschen auch wieder ein bisschen suspekt an. Wichtig ist, dass wir uns, wir haben ja den großen Schatz der Kommunikation, wo wir kommunizieren gar nicht mehr. Das heißt, auch im Zuhörraum, wenn jemand reinkommt und wenn er wirklich, wenn wir merken, hey, der will jetzt was erzählen, egal was. Also bei uns darf ja jeder alles erzählen. Dann informieren wir bringen ihn in Form. Es ist wie eine Software. Wenn wir nicht sagen, es ist ein Bewertungsfeier, es ist ein Raum, wir uns zurück. Also wir erklären, weil sonst wird dieser Mensch völlig verwirrt. Sagt, was ist denn jetzt los? Warum? Also das ist einfach total wichtig. Und wie das in zufälligen Begegnungen ist, das hat man auch ganz offen zu transportieren. Kann man oder muss man nicht, aber zumindest die Haltung zu haben, hey, es kann sein, dass ich nicht sofort, weil ich fühle gerade, das ist ein tieferes Gespräch, dann muss ich drüber nachdenken, ist es für dich nicht sofort antworten? Oh, danke, endlich mal jemand hätte nicht sofort antworten. Also, kommunikabel.
Ja.
Also, und das ist, glaube ich, sowieso das Hauptthema. Wie können wir menschlichen, achtsam, einfühlsam, egal welches Vokabular wir nehmen, wie können wir einander begegnen? Wie können wir einander kommunizieren? Wir sind ja die einzige Spezies, die das können. Aber können wir es wirklich?
Ich überlege gerade, in meiner Welt, mir begegnet häufig diese Einsamkeit und dieses Alleinesein, gerade bei älteren Menschen. Und in dem Zusammenhang halte ich das Zuhören für eine ganz besondere Fähigkeit. Was waren bei dir die Faktoren oder die Erlebnisse vielleicht auch, in denen du gemerkt hast, diese Fähigkeit, diese Kunst, hast du eingangs beschrieben, diese Kunst des Zuhörens, das ist eine elementare und wichtige Fähigkeit, die wir erlernen dürfen.
Es fing schon bei meiner Kindheit an, wo das Persönlichkeit als Michael nicht wahrgenommen, sondern ich habe eine Rolle gespielt, damit es meiner Mutter besser geht. Also ich habe mich entfremdet von mir selber. Und natürlich kam das ganz schnell in die Gewohnheit. Der Mensch ist ein Gewohnheitstier, zum Glück, weil wir brauchen viele Gewohnheiten, damit wir überhaupt diese ganzen Informationen lassen. Aber wenn du dann sehr, sehr weit weg von deiner eigenen Persönlichkeit bist, dann kam, es hat ja lange gebraucht, also das ist ja nicht so, ich war schon immer per se als in der Jugend ein Zuhörer, weil ich stundenlang meiner Mutter zu. Aber ich habe ja auch wieder mit einer Absicht zugehört, damit es meiner Mutter besser ist. Dass ich sage, Mensch, das wird schon wieder oder was auch immer. Und wichtig ist einfach, ja, also sagen wir mal so, es kommt aus mir heraus und es ist halt eine Wichtigkeit. Auch Menschen sagen, oh, du machst das alles so toll. Und sage, ich bin das nicht. Ich bin nur ein Teil von diesem ganzen Momokosmos. Wenn diese ganzen wunderbaren ZuhörerInnen nicht wären, würde jetzt der Zuhörraum nicht. Und wir könnten keinen Podcast. Wenn die Förderer da wären, dann könnten wir überhaupt nichts machen. Wenn die Soziallotterie nicht da wäre, hätten wir den... Also es hängt alles miteinander zusammen. Das ist diese Wichtigkeit und diese Einsamkeit, weil wir haben ja auch dieses Video, was wir bald ändern werden. Einsamkeit ist eine Haltung. Einsamkeit wäre ja auch ein Riesenschatz. Es gibt einen Begriff der Einsamkeitswirksamkeit oder es gibt so einen Fachbegriff, wo Forscher darüber nachdenken. Einsamkeit kann ein Riesenschatz sein, wenn du die richtige Haltung zu dir hast. Wenn du natürlich den Need, den Verlangen immer wieder, ich will meine Sachen stillen mit jemand anderem, egal was, dann ist es natürlich dramatisch. Und die Einsamkeitsquote, weil wir uns getrennt haben, weil wir uns wirklich getrennt haben, wir kommunizieren ja oft ohne, dass wir in Beziehung sind. Und wir ertragen viele Dinge, weil wir sagen, okay, das war halt dann schon immer so. Aber anstatt offen anzusprechen und sagen, komm, wir setzen uns mal zusammen, Wir reden miteinander oder hören uns auch wirklich gegenseitig zu. Das passiert sehr selten, weil man Angst vor dem nächsten Schritt hat oder vor morgen. Also manche sagen, der fehlende Mut, aber das glaube ich auch nicht. Wir haben uns etwas antrainiert, in die Gewohnheit gebracht, was den Menschen gut tut, was dem Menschen als Beziehungswesen nicht. Deshalb haben wir diese ganzen Artigen aus meiner Sicht.
Was kommen denn für Menschen? Ich habe vorhin gesagt, groß und klein, das war mehr oder weniger eine Spekulation. Ich habe mir das so vorgestellt aufgrund der Beiträge, die ich über den Zuhörraum gesehen habe. Was sind das für Menschen, die da vorbeikommen und dann auch reinkommen in diesen Raum, um etwas zu erzählen?
Wir haben ja eine Regel, dass wir keine Termine machen. Wichtig im öffentlichen Raum, dass die Menschen einfach beiläufig vorbeikommen, plötzlich gestoppt werden, weg vom Handy schauen oder was auch immer und sehen, was ist es, und werden neugierig. Und dann, also ganz, ganz oft passiert es schon, dass die Menschen sagen, ja, was ist denn das? Ja, Zuhörraum. Ja, das sehe ich, das steht doch da drauf. Ja, okay, wir verschenken Zeit. Sie verschenken Zeit. Und er sagt, ja, wollen Sie, wir verschenken auch Kaffee. Wollen Sie einen Espresso haben? Einen schnellen Espresso, weil Sie ja keine Zeit haben. Ja, okay, einen schnellen Espresso, den nehme ich gerne. Dann kommen Sie rein. Und es hat schon zigmal, das ist einfach so. Und dann kommen wir ins Gespräch und dieser Mensch auch eine Stunde drin. Dann meinte ich, oh, jetzt haben wir aber die Zeit verloren. Kart. Ich sage Ihnen das weit. Das war einfach mal wichtig aus dieser Zeit. Das ist eigentlich das Schöne, dass wir so beiläufig einfach auf diesem Platz stehen, ohne dass wir ein Fremdkörper sind. Viele sagen, das Häuschen, wir haben jetzt 3 Standorte bespielt, weil es von der Genehmigung nicht anders geht. Und jedes Mal bekommen wir aber die Meldung, das sieht so aus, als wäre schon immer. Und das ist eigentlich das, was wir uns erwünscht haben und was diese Studentinnen in einer wunderbaren Art und Weise umgesetzt haben. Also viel schöner, als wir uns hätten jemals vorstellen. Und dass dieser Baukörper wirklich so ein besonderer Eyecatcher ist, aber nicht übertrieben, nicht Gucci-mäßig oder Bronzen-mäßig, wie auch immer man es bezeichnet, sondern er passt sich der Schönheit der Umgebung.
Du hast es schon an der einen oder anderen Stelle den Begriff Zeit verwendet. Zum einen als etwas, das wir unbedingt brauchen, und zum anderen als etwas, das uns davon abhält, weil wir eben immer in Eile sind und hektisch unterwegs sind und das Handy in der Hand haben und eben von einem zum nächsten Termin hetzen. Glaubst du, dass, und ich meine, bei Momo ist das ja auch ein zentraler Aspekt, diese Zeiträuber und die Zeit, die verlorene Zeit wieder zurückzubringen. Also was für eine Rolle spielt für dich die Zeit im Zusammenhang mit dem Zuhören?
Alles. Und nichts. Also, ich bin ja seit Jahren im Verein zur Verzögerung der Zeit. Hört sich ein bisschen witzig an, aber es ist... Der Zeitverein, der wurde vor über 35 Jahren an der Uni Kragen gegründet. Außergewöhnlich, und da beschäftigen wir uns sehr viel mit der Frage Zeit allgemein. Was ist Zeit? Mhm. Zeit ist essentiell. Und wir wissen ja auch, ich sage jetzt mal von Albert Einstein, der hat es ja auch erklärt in einem Buch. Aber Zeit, und das ist kurz dieses Hey-Spendierbrett, das Einzige, was da gestört hat, war die Zeit. Du musst diese Geste einfach mal erklären. Ich sag's mal, du musst auch einem kleinen Kind erklären, wie eine Flasche aufgeht, sonst kriegt das Kind die Flasche nicht auf. Irgendwann mal lieber experimentieren, aufregen über Zeit, aber ansonsten geht es. Und das Magische ist in den Zuhörraum, unsere ZuhörerInnen oder wir sind da und haben die Zeit, weil wir uns die Zeit geschenkt haben. Und jemand, der beiläufig kommt und dann sich selbst committet und sagt, ich gehe da rein, der hat dann auch Zeit, obwohl er draußen noch keine Zeit hat. Und dann passiert das noch viel Magische, dass diese Zeit keine Zeit mehr ist, sondern du bist nur noch in dem Ort, in dem Raum. Also es gibt ja Großen wie Dr. Joe Dispenza, der spricht innerhalb von Time and Space, aus Zeit und Raum. dann kannst du aber, dann gibt es irgendwann auch keine Zeit mehr, weil es gibt keine Zeiten. Es ist sowieso alles unendlich. Und das ist enorm wichtig, diese Zeit ja nicht mal zu fokussieren, sondern so wie es Michael Ende wunderbar mit Meister geschafft hat und dann auch aufgezeigt ist, was passiert. Mein Momo ist jetzt 50 Jahre alt, feiert dieses Jahr 50-jährigen Geburtstag. Da können wir uns alle fragen, was ist passiert in dieser Zeit. Haben wir es ein bisschen beherzigt? Und auch das will in Balance sein. Du brauchst Zeit für etwas, du brauchst manchmal viel Zeit und wenig Zeit. Aber ich glaube, wo wir einen Raum schaffen wollen, ist, darum ist es einfach nur zuhören. Das machen wir dann später in den Moment ein. Die Gelegenheit ist, dass wir im Wechsel immer nur wirklich zuhören und verstehen wollen, dass dann deine, ja, auf deinen Weg kommst, deine Selbstwirksamkeit. Ich kann so eine kleine Geschichte, das war am Anfang meiner Ausbildung. Ich war ein Mensch, der unglaublich viel verschiedene, ja, und weil ich immer A, Interesse hatte, aber auch Antworten dann tragen wollte, dann wurde das alles zu viel und hab gesagt, ach, dann mache ich über was Neues. Naja, auf jeden Fall, wir haben da immer so ein Väter-Kind-Ende und dann seit 10 Jahren und dann kommt ein Freund auf mich zu und sagt, Bayer, wie, was machst du jetzt? Ich so, ja, ich mache die Ausbildung der Kunst des Zuhörens. Was ist denn das? Ja, Zuhören, nur Zuhören. Und in der Ausbildungsphase war es wirklich so, dass ich nur zugehört habe. Und was, lange Rede, kurzer Sinn, er hatte ein Problem und sagte, wie kannst du mir auch zuhören? Das, ach, ich komme zu dir, ich brauche ja so Banden, ich muss ja üben. Mein Zuhörer üben. Und dann bin ich zu ihm in die Schreinerei nach Niederbayern. Und dann saßen in der Schreinerei die Pumobio-Meister Eder. Ich habe ihm zugehört, ungefähr eine Stunde lang. Wirklich nur zugehört, weil das damals so einfach war. So fast so angestarrt. Und plötzlich sagt er, Michi, ich danke dir. Und dann kam er aus seiner Blase raus. Was so ein Mann. Wieso soll ich dir danken? Du hast ja nichts gesagt. Und das ist, jetzt über, ich glaube, fast 3 Jahre her. Und er sagt mir, das war immer noch die beste Lösung, die ich selbst gefunden habe.
Mhm.
Und da geht es im Prinzip das Zuhören, das, was halt wirklich trainiert, geübt werden muss, ist diesen Raum halten. Einfach den Raum halten, dass du das Gefühl hast, es ist ein Raum, ich kann, weil du hast es vorhin so schön gesagt, ich sag's noch eins mehr, jeder Mensch möchte gesehen werden. Jeder Mensch möchte gehört werden. Jeder Mensch möchte geliebt. Jeder Mensch. Ob er es will oder nicht, er will es. Und wenn diese zwei Komponenten stattfinden, gesehen und gehört, dann wird jeder Mensch alles dafür tun, dass er gehört. Er wird lauter, er wird aggressiver, er wird zorniger, er wird brutaler, er wird egal, damit er sich spürt, damit er sich hört und er sich fühlt oder er das Gefühl hat, er wird geliebt.
Ja.
Ganz schön viele Momologe hätte ich dann.
Ja, nein.
Ja.
Auch im Zuhören, Michael. Du hast von einem Momo-Training gesprochen. Wir haben im Vorhinein darüber schon gesprochen. Ich kenne auch das Konzept. Bitte teile das mit den Zuhörerinnen und Zuhörern, weil das wirklich was ganz Besonderes ist.
Ja, aus unserem Wirken und Schaffen haben wir eben auch für unsere ZuhörerInnen ihnen ein Geschenk zu machen. Ich sage immer, wir hatten das große Glück, warum auch immer, es kamen so kleine Momos zu uns, die per se schon menschlich und praktisch sind. Aber die werden natürlich in Deutschen auch immer gefragt, was habt ihr denn für eine Ausbildung? Habt ihr überhaupt therapeutisch oder nicht? Und manchmal, wenn ich ein bisschen echt bin, dann sage ich, ich habe Mensch. Ausbildung Mensch gibt es auch gar nicht. Ja, einfach Mensch sein. Ah, da gehen sie weiter. Oder? Je nachdem, wie ich halt mit den Menschen gerade in Beziehung stehe. Aber da haben wir gemerkt, wir brauchen eine ein Training. Es ist nicht meine Ausbildung, sondern auch wieder ein Raum, eine Zeit, wo Menschen sich mit. Und wir entwickeln gerade, wir haben letzte Woche eine Teilförderung. Das heißt, wir beginnen jetzt mit der Software auch, weil das Backend recht kompliziert ist. Es ist ein 10 Wochen online live. Das heißt, ja, es gibt Gruppen am Anfang 30 Menschen, zum Beispiel, die kommen als Gruppe online zusammen. Das kann die Hanna sein, irgendwo lebt irgendwo, der nächste lebt in Brasilien oder in Singapur, völlig egal, online. Und das hat uns eigentlich auch geschenkt, dass es so normal ist, online in Beziehung zu gehen. Und dieses Training übt einfach, trainiert jeden Tag, als würdest du, wenn ich dir sage, mach jeden Tag deine 3 Liegestütze. Liegestütze ein bisschen. Ist ja nichts. Aber die Gewohnheit des Menschen, sich entfalten und entwickeln zu wollen, ist einfach da. Du kannst die nicht abstellen. Das heißt, wenn du jeden Tag in die Übung gehst und die Übungseinheit sind lediglich 14 Minuten,
ja,
zwei Menschen sich online treffen und sich gegenseitig zuhören in einem offenen, geschützten Raum. Und wenn der eine bisschen mehr wie so ein Domino, bisschen mehr sagt und sich öffnet als der andere, automatisch. Automatisch ist das Wesen des Menschen, er möchte in Balance sein, er erzählt auch etwas, was die anderen berühren oder bewegen, aber ihn auch entleeren lässt. Wir sprechen immer von ungelösten oder nicht fertigen Kommunikationstypen. Das heißt, jeder Zyklus, du hast vielleicht heute Morgen einen Zyklus gehabt, der aus irgendwelchen, der ist nicht beendet. Da hättest du die Möglichkeit, in dem sogenannten, wir nennen es Monolog, also kein Dialog, kein Mono, sondern Homolog, hättest du die Möglichkeit, es einfach zu kommunizieren. Und dadurch ist dieser Zyklus geschlossen und der geht nicht irgendwo beim Kollegen auf oder in 5 Tagen auf oder sonst was, sondern sagt dir, was ist mit dir los? Du kannst es auch nicht mehr sagen, aber der Zyklus hängt einfach dir 5 Tage hinterher. Der will kommuniziert werden. Und so ist halt die Möglichkeit, jeden Tag zu trainieren, 10 Wochen lang. Wir kommen dann einmal in der Woche für ein, ja, geht's uns, was gibt's für Themen, was gibt's für Probleme, was gibt's mit der Technik vielleicht, kommen wir zusammen für 1,5 Stunden, dann werden wieder die Partner für die nächste Woche per Algorithmus oder wie auch immer zusammengewürfelt. Partner machen dann ihre Termine eigenständig über eine Chat-Funktion. Dann machen sie ihre Monologe jeden Tag 14 Minuten. Und durch dieses ständige Trainieren öffnest du dich automatisch. Und irgendwann weißt du gar nicht mehr, bist du jetzt den Geschützten oder bist du jetzt gerade bei der Arbeit oder bist du gerade an der Kasse im Supermarkt, sondern du zeigst dich immer mehr als Ganzer. Das muss nicht sagen, dass du das verbalisierst, sondern du zeigst dich. Deine Haltung ist, ich bin Michael.
Und ist das für Privatpersonen oder für Unternehmen gedacht oder für beides?
Beides, so wie unsere Haltung ist, jetzt im Zuhörraum für alle. Also wir haben jetzt mittlerweile eine Warteliste von 40 Leuten. Wir haben ein studentisches Team, was uns gerade eine Blaupause entwickelt, um den Weg. Es gibt ja bei Unternehmen mannigfaltige Ansätze. Die einen Problem mit Diversity, die nächsten haben Probleme mit Generationen, Brückenbau. Die nächste kriegen keine Fachkräfte. Die nächsten haben ihre Teamschwierigkeiten. Die nächsten haben Mental Health Probleme. Und die entwickeln gerade eine Blaupause, wie wir unterschiedlichen Größen von Unternehmen herantreten, um einerseits den zu erbauen, aber andererseits auch, es ist immer ein Wandel ab einer gewissen Unternehmensgröße. Und jetzt haben die nach 5 Wochen, haben die begonnen, die Befragungen. Und das sollten alles nur Unternehmen in München sein. Ich habe keine Lust in Hamburg oder sonst was, weil es einfach ökologisch auch keinen Sinn macht. Und auch nicht. Jetzt hat sich da ein Unternehmen mit 5.500 Mitarbeitern festgebissen und sagt, sie möchten mehr wissen. Sie brauchen das. Wir haben 3 zentrale Needs in ihrem Unternehmen. Das ist einmal die Diversität. Das ist einmal der Nahostkonflikt, was den vielen Menschen Sorgen macht. Aber das Schönste ist einfach, dass man einen Raum hat, um was ist zu werden. Und das heißt, wir halten es für jeden, weil letztendlich ist ja wichtig, dass der Mensch die Haltung Unternehmen wir halt. Wenn viele Menschen im Unternehmen die Haltung haben, dann hat man mal das Unternehmen die halt. Mhm. Also von daher machen wir das als sogenanntes Social Startup. Sich toll an. Wir wollen im Prinzip, weil mein Need ist, keine Fördergelder immer der Förderamt stellen, bitte, bitte, und wir kriegen das oder das nicht, sondern wir werden ein Produkt entwickeln oder mehrere, das sind ja einige Produkte, die da dranhängen. Danach gibt's die Momo-App, also eine Unity-App. Wir haben auch einen großen Förderantrag beim BMBF gestellt mit Professor Dr. Esch zusammen, seinem Institut für Integrative Medizin. Da werden wir vier verschiedene Stufen der Verbundenheit neu überzuhören. Und da kommt der schönste Zuhörraum zur Geltung, nämlich in einem Kartenhaus. Also wir dürfen dann in einem Kartenhaus einen Zuhörraum in München bauen und das eben schauen, was es, wie auch die Fragestellung trägt, Zuhören zur Gesundung bei. Mhm. Also als wissen wir es, wenn die Mama mal zuhört, dann wird sie wieder besser. Aber wir wollen das auch wissenschaftlich probieren. Genau. Weil es gibt ja so manche Politiker, die streichen immer mehr die Zuhörzeiten bei Ärzten. Dein Mann kann vielleicht ein Lied davon singen. Also wir dürfen fast gar nicht mehr zuhören. Wir dürfen eigentlich nur noch Rezepte. Also, aber wenn du den Menschen nicht ganzheitlich siehst, dann kannst du kannst nicht als Arzt irgendwas sagen. Du musst erstmal den Menschen erfassen. Das braucht Zeit. Das braucht ein Zugang. Es gibt einen tollen Medizinphilosophen, Giovanni Maio aus Freiburg, der hat wunderbare, auch auf YouTube ersichtlich, wunderbare Ableitungen, also so schön kann ich überhaupt nicht sprechen, wie dieser, dem kannst du einfach nur zuhören. Und er sagt immer wieder von der Bedeutung des Zuhörens. Zuhören, sagt er sogar, ist die Hälfte der Gesundung. Es stärkt das Immunsystem. Es stärkt deine Persönlichkeit. Du kommst in die Selbstwirksamkeit. Du wirst wieder wahrgenommen. Warum wirst du krank? Warum kommt dieses Problem an die körperliche Ebene?
Ja, Selbstwirksamkeit, Gesundung, gesehen werden. Das Zuhören kann viele Dinge auslösen bei Menschen. Ich will gerade nochmal mit vielleicht auch mit den Worten von Michael Ende so ein bisschen da jetzt auch zum Ende kommen und dann nochmal einfach vorlesen, was er über Momo geschrieben hat und was das alles ausgelöst hat. Er sagt, Momo konnte so zuhören, dass dummen Leuten plötzlich sehr gescheite Gedanken kamen. Nicht etwa, weil sie etwas sagte oder fragte, was den anderen auf solche Gedanken brachte. Nein, sie saß nur da und hörte einfach zu, mit aller Aufmerksamkeit und Anteilnahme. Dabei schaute sie den anderen mit ihren großen, dunklen Augen an und der Betreffende fühlte, wie in ihm auf einmal Gedanken auftauchten, von denen er nie geahnt hatte, dass sie in ihm steckten. Sie konnte so zuhören, dass ratlose oder unentschlossene Leute auf einmal ganz genau wussten, was sie wollten. Oder dass Schüchterne sich plötzlich frei und mutig fühlten. Oder dass Unglückliche und Bedrückte zuversichtlich und froh wurden. Es sind so, so viele Dinge und so, so viele Benefits, wenn man das vielleicht so nennen möchte, die das Zuhören hat. Und deswegen möchte ich dafür werben und dich auch und euch auf eurem Weg bestärken, dass das wirklich zum einen eine Kunst ist, dass es nichts ist, was man mal einfach so nebenbei lernt. Und dass es zum anderen sich lohnt, die Zeit, von der wir jetzt auch viel gesprochen haben, diese Zeit zu investieren, das zu lernen. Weil eben der andere sich dadurch gesehen fühlt und weil wir dadurch Beziehungen stärken. Ein wunderbares Projekt, Michael. Und das jetzt auch, und das merke ich in den letzten Wochen, auch eine besondere Öffentlichkeit bekommt. Ich habe euch im Morgenmagazin gesehen, im Bayerischen Rundfunk gesehen, in der Süddeutschen Zeitung gelesen. Also ich glaube, auch das zeigt, wie wichtig dieses Thema ist und was für eine besondere Aufgabe ihr da habt und vor allem, was für eine besondere Verantwortung ihr übernehmt. Und das will ich vielleicht zum Abschluss auch nochmal thematisieren, dass diese Beobachtung, dass viele Menschen einsam sind oder dass es etwas braucht in der Gesellschaft, ich glaube, das merken viele Menschen. Aber dass es dann eben auch diejenigen gibt, so wie dich und so wie euch, die dafür etwas tun und die Zeit investieren und Ressourcen investieren, um dann etwas umzusetzen, das finde ich wirklich, wirklich beachtlich. Und dafür möchte ich mich bei dir und bei euch bedanken und ja, beglückwünschen, dass ihr diesen Weg geht gemeinsam.
Danke dir. Es ist wirklich auch für uns ein Glück, dass wir es machen dürfen. Also, dass mir der liebe Gott oder wer auch immer diesen Weg geschenkt hat. Es ist wirklich es muss jeder selbst diesen Weg gehen, also nicht muss, sondern dürfte ihn gehen, um zu sehen, wie zum Schluss effektiv und effizient ist. Weil wenn du weißt, was dein Weg ist, dann kannst du auch dem anderen was Gutes tun.
Ja.
Und ansonsten ist es nur ein Aufoktroyieren, ich will helfen mich. Und das schreibt Michael Ennis so wunderbar mit Anteilnahme und Aufmerksamkeit. Und wenn die Bereitschaft nicht da ist, dann sage ich immer, dann rede auch gar nicht drüber, bring es nicht mehr in deinen Gedanken rein, es zermürbt dich. Weil immer ich will und es dann nicht umsetzen, macht das Bedürfnis, diese Lücken noch viel größer. Also dann bleib lieber Bauern, mir leid, aber es gibt ja dieses, die dürfsten Bauern ernten die dicksten Kartoffeln. Also bleib einfach dumm. Informiere dich nicht. Aber wenn du dich informierst, dann mach es. Dann mach es. Und du wirst sehen, natürlich, auch Chinesisch lernen bedarf erstmal großer Anstrengung. Aber wenn du es kannst, dann ist es einfach so. Und wenn du zuhören kannst, dann ist es so, dass du, ich sag's mal abschließend, weil ich dem Christoph Busch, den Zuhörer hier aus Hamburg, so sehr danke, weil er mit 68 quasi mein Pulsgeber war. Dann habe ich ihn mal gefragt, Christoph, was hat das Zuhören, da war das BMBF, da waren ja 2020 Preisträger und dann hieß es Forschen, was wollen wir erforschen? Sag ich, was würdest du denn erforschen, Christoph? Dann sagt er sofort, was macht es mit dem Zuhörer? Weil er, also Michael, mein ganzes Leben hat sich total ruhig. Ich sehe die Welt. Und wenn ich mal aus meiner Bubble raustrete, und das ist ja, was Siddhartha, Hermann Hesse mit Siddhartha gemeint hat, komm in die Beobachterrolle. Und die Beobachterrolle heißt ja auch, dir, Hannah, zuzuhören, aber auch mir zuzuhören.
Nein.
Und dann kommen wir auch raus aus der Einsamkeit, weil da verbirgt sich plötzlich der große Schatz in der Sicherheit und sagt, was willst du eigentlich wirklich? Wer bist du? Bist du dieser Schein, den du aufgebaut hast? Oder was will dieser Michael? Und dann, das Zuhören hat sehr viele Facetten. Also nicht nur den anderen zuhören. Was ja ZuhörerInnen bei uns sagen, hoffentlich kommt mal keiner, weil dann kann ich mir selbst mal lauschen. Was kommt da, wenn ich mal in dieser Stille, in diesem Raum bin, in dieser Geborgenheit, was kommt da zum Vorschein? Das ist einfach total wichtig. Wieder was ein. Weil er muss es wollen und er muss es machen.
Ihr wollt es und ihr macht es auch und das ist ganz großartig. Vielen herzlichen Dank für das tolle Gespräch.
Mit ihr war echt, es kam einfach so raus. Vielen Dank. Du bist eine tolle Gesprächspartnerin, Fragenstellerin, wissensdurstig und verstehenwollerin.
Danke dir, danke.